Wir beten. Herr Jesus, du hast uns gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Hilf uns, dass wir glauben, was wir beten, dass wir glauben, dass dein Reich kommt und dein Heilandswille geschieht. Niemand und nichts kann diese dynamische Bewegung aufhalten. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Herzlichen Dank für die Einladung, einige Sätze bei Ihnen darüber zu sagen, was tut Jesus Christus in diesen Tagen in der Welt des Islams. Als Einleitung möchte ich dazu kurz über die Ausbreitung des Islams einige Anmerkungen geben. Der Islam ist in drei großen Wellen in die Welt hineingebrochen. Die erste große Welle war von 632 bis 732. Da drangen die islamischen Heere vor bis zum Atlantik in Nordafrika und in Spanien und bis zum Indus. Dann sind sie in die Tiefen Russlands hineingestoßen bis Samarkand und im Süden bis Jemen. Das bedeutet ein größeres Reich, als Europa insgesamt je einmal umfasste. Die meisten haben noch nicht begriffen, dass die Muslime ein Großreich, eine Großmacht waren, die nicht nur das Mittelmeer, sondern wie gesagt auch ganz Persien und Zentralasien beherrschten. Und in den meisten dieser Länder, die sie mit der ersten Welle erreicht haben, haben sie das Christentum weitgehend ausgelöscht. Ägypten, Türkei und Syrien waren ja sozusagen voll christianisiert. Heute gibt es dort nur noch maximum 10% Christen oder noch weniger. In Marokko und in den anderen Ländern Nordafrikas nur noch 1% Christen, weil diese erste Welle so radikal durchgeschlagen hat. Dann die zweite Welle kam durch die Nachkommen von Genghis Khan. Diese Bewegung startete von der Mongolei aus. Genghis Khan selber war kein Muslim, sondern unter seinen Frauen und den Frauen seiner Söhne waren Christinnen und er träumte von dem Land, da Milch und Honig fließt. Der wollte dieses Land erobern und mit seinen Heeren dorthin ziehen. Nun, seine Nachkommen haben dann im Islam eine Legalisierung für ihre Raubzüge gefunden, weil im Islam über 100 Verse Kampfbefehle Allahs stehen. Und so sagten sich diese Nachkommen, Genghis Khan, das ist ja eine tolle Sache, man kann also Allah dienen, indem man mit dem Schwert kämpft. Sie haben zwei große Reiche aufgebaut. Das war das Reich der Mogulen in Pakistan, Indien und in Bangladesch. Heute noch leben dort ein Drittel aller Muslime. Und das zweite Großreich, direkt oder indirekt mit ihnen im Zusammenhang, war das Osmanische Reich, das ja nun zweimal an die Türen Wiens klopfte, 1523 und 1686. Und was wir heute im Nahen Osten erleben, an dem Balkan und im Kaukasus, ist nichts anderes als der Scherbenhaufen aus der zerbrochenen Großmacht des Osmanischen Reiches. 400 Jahre lang hat das Osmanische Reich diesen ganzen Raum von Mekka bis Belgrad und von Algerien bis zur Krim regiert. Und die hatten kein Telefon, die hatten keine Autos und keine Flugzeuge und keine modernen Medien. Das musste alles mit Pferd und zu Fuß und mit Schiffen geschaffen werden. Unwahrscheinliche Leistung, die in diesen großen Reichen aufgebaut wurde. Speziell die Mogulen, wer von ihnen nach Indien oder Pakistan kommt, kann Moscheen finden mit Räumen oder Plätzen zur Anbetung Allahs, wo 20.000 Leute Platz haben. Das waren Massenversammlungen, die dort jeden Freitag oder an anderen Festtagen stattfanden. Die dritte Welle des Islams kann ziemlich genau datiert werden. Sie machte am 17. Oktober 1973 sich fühlbar durch die Ölpreiserhöhung im Yom Kippur-Krieg. Zunächst wurde der Ölpreis ums Vierfache, dann ums Achtfache, dann bis ums 30-fache erhöht, sodass die ölfördernden islamischen Länder relativ reich wurden und ihre Träume von 1001 Nacht erfüllen konnten. Da aber ein Fünftel des Reingewinnes für religiöse Zwecke als Religionssteuer abgesetzt werden musste, wurden die islamischen und islamistischen Bestrebungen relativ reich. Moscheen schießen wie Pilze aus dem Boden in Australien, in Indien, in China, in Amerika, in Europa, überall. Denn jede Moschee ist sozusagen ein Brückenkopf des Islams in einem Fremdgebiet. Und dort regiert dann nicht das Grundgesetz des betreffenden Staates, sondern die Scharia. Das ist islamisches Land. Das sind wie die Klöster früher die Zentren der Kultur waren, von denen aus Europa evangelisiert wurde. So verstehen sich die Moscheen als Zentren, durch die die umgebende dekadente Landschaft islamisiert werden soll. Aber nicht das Öl ist die Hauptkraft dieser dritten Welle, sondern der Geburtenüberschuss der Muslime. Durch die moderne Medizin und Hygiene hat sich das Recht der Muslime, vier Frauen zu haben und Nebenfrauen und Sklavinnen, so ausgewirkt, dass der Geburtenüberschuss rasant zunimmt. Wer die Enzyklopädie von Barrett kennt über die Situation der Religionen im Jahre 1900, der stellte noch fest, dass es damals etwa 200 Millionen Muslime gab. In der Zwischenzeit haben sie sich schon 2,5-mal verdoppelt. Das heißt, nach 44 Jahren waren es 400 Millionen und nach 37 Jahren waren es bereits 800 Millionen. Und wir stehen jetzt vor der Frage, wann sie 1,6 Milliarden erreichen. Die Verdopplungszeit der Muslime beträgt im Augenblick 27 Jahre. Diese Zahl erzählt jedem, der denken kann, dass wir mitten im Heiligen Krieg stehen. Denn die islamischen Länder sind zum Teil Steppe, Wüste, wenig fruchtbares Land, Flussoasen und haben nicht genügend Land, um diese Massen zu ernähren. Deshalb drängen die hinaus. Die müssen irgendwo hin. Und sie drängen natürlich in das Schlaraffenland nach Europa, wo man zwei Gehälter bekommt, wenn man auch nicht arbeitet. So sagte mir ein Türke, der an der deutschen Botschaft in Ankara stand. Ich fragte, warum willst du denn nach Deutschland? Ja, sagt er, das ist ein prima Land. Da sagte ich, nee, so ist das nicht. Es regnet immer ausgerechnet. Diesen Sommer nicht, aber sonst viel Regen, viel Grau, viel Dunkel, kalt. Besser bleibst du in der Türkei. Nein, sagt er. Dort bekommt man, wie gesagt, zwei Gehälter, auch wenn man nicht arbeitet. Sagt er, ich habe noch nie zwei Gehälter gekriegt, wenn ich nicht arbeite. Ja, sagt er. Man kriegt Kindergeld, das ist mehr als ein Gehalt in der Türkei, und man kriegt Arbeitslosenunterstützung, wenn man keine Arbeit mehr hat. Zwei Gehälter, auf ins Schlaraffenland. Nicht? Die Leute denken anders wie wir. Und Präsident Teufel von Stuttgart hat ja nun ausrechnen lassen, im Falle, dass die Türkei in die EU aufgenommen wird, bedeutet das, dass mindestens 20 Millionen, wenn nicht 25 Millionen Türken in die Bundesrepublik und in die Schweiz und nach Europa hineindrängen möchten, um Anteil zu haben an diesem großen, hohen Wohlstandsniveau. Es ist notwendig, dass wir die Realitäten erkennen. Wir stehen in der dritten Welle des Islams, die getragen wird von der Kraft des Öls und vom Geburtenüberschuss. Das Christentum hat im Augenblick noch eine höhere Zahl, etwa 1,8 Milliarden. Aber die Verdopplung der Christen beträgt, die Verdopplungszeit beträgt 54 Jahre. Obwohl die Christen eine viel stärkere und effektivere Mission als die Muslime haben. Ich denke an China, Indonesien, Nigerien und andere Länder. Dort wachsen die Kirchen trotz Druck und trotz Verfolgung, sodass man Jesus nur anbeten kann. Aber insgesamt wachsen die Christen zu langsam, weil sie zu wenig Kinder haben. Christen haben eins, zwei, naja, manchmal auch drei Kinder, aber dann ist schon viel. Und Muslime haben eben 6, 8, 10, 12 Kinder. Und hier ist das Problem, dass wir entweder in die Mission berufen werden von Jesus oder in Europa und den USA mehr Kinder geschenkt werden. Sonst wird der Islam zu einer Lawine, die über diese ganzen christlichen Länder rollt. Nun, meine Aufgabe ist nicht, Ihnen Angst zu machen vor dem Islam, sondern ich wollte Ihnen nur sagen, wir stehen jetzt in der Mission nicht in einer Situation, dass die alle warten, dass wir kommen und sie beglücken mit dem Evangelium oder mit der Wirtschaft oder mit irgendetwas. Im Gegenteil, die meinen, die Christen, Europa oder Amerika sind so dekadent, so gottlos geworden, dass sie missioniert werden müssen. Der Islam ist im Angriff. Der Islam ist überzeugt, dass sie die beste und letzte Religion haben und endlich der Welt das Glück bescheren müssen. Das heißt, Mission stößt nicht auf viel Liebe, Gegenliebe, sondern wird als ein Versuch gewertet, die Bewegung des Islams, diese Ausdehnung zu stoppen, zu bremsen, zu torpedieren. Deshalb heißt es auch im Koran schon, Mission ist ein größeres Verbrechen als Mord. Mission ist ein größeres Verbrechen als Mord. Man muss das verstehen, wenn Sie jetzt hören, was ich Ihnen berichte, was Jesus alles tut, dass Mission also nicht beliebt ist, sobald man von Jesus redet, dem Gekreuzigten und vom auferstandenen Herrn, dann wird's brenzlig. Man kann karitative Dienste tun, man kann Schulen machen, man kann Krankenhäuser bauen, man kann vieles tun, aber nicht über Jesus reden. Oder wenn man über Jesus redet, eben nur über einen Propheten Jesus, über den guten Mann und den Menschensohn, aber nicht über den Gottessohn. Deshalb Mission unter Muslimen braucht Leitung durch den Heiligen Geist, dass man diejenigen findet, deren Herzen durch Jesus vorbereitet wurden, die dann hören und glauben und leiden. Nun, lassen Sie uns eine kleine Weltreise machen. Denn wie gesagt, ich wurde gebeten zum Thema, was tut Jesus heute in der Welt des Islams? Das größte Land, in dem die meisten Muslime leben, ist Indonesien. Etwa 210 Millionen Einwohner, 190 Millionen sind Muslime. Sie waren etwas liberal oder mystisch, aber seit etwa 15, 20 Jahren werden täglich über 1000 Muslime nach Kairo oder nach Riyadh in Saudi-Arabien geschickt und dort ausgebildet, lernen Arabisch und kommen zurück als Fundamentalisten. Und so ist jetzt in Indonesien eine Bewegung aufgebrochen, die den Islam reformieren will, dass die Muslime bewusste Muslime werden, so wie es der Koran sagt. Das schließt in, dass die Christen zwar nicht getötet werden sollen, aber geduckt. Sie sollen Menschen zweiter Klasse werden und die schönen Kirchen und die Paläste, die sie da haben, sind zum Teil zerstört und verbrannt worden. Insgesamt 740 Kirchen oder kirchliche Gebäude wurden die Scheiben eingeschlagen oder das Mobiliar zusammengeschlagen oder verbrannt. Man liest darüber wenig, aber der Heilige Krieg läuft unter dem Gesichtspunkt, Indonesien muss islamisch werden. Es ist schon islamisch, aber oberflächlich. Und jetzt sollen die Muslime bewusste Muslime werden. Aber die Christen sind genauso aktiv. Ich wurde gebeten, in einem Hauskreis zu beten. Der Hauskreis hat etwa 200 Leute. Und sie hatten ein Wohnhaus gemietet oder gekauft. Und das hatte keine Wände, nur ein Dach. Und auf dem Dach ein Lautsprecher und dann noch am Pult ein Lautsprecher. Ich sagte, ja, stellt doch den Lautsprecher ab, ich will euch ja nun einiges sagen. Sie baten mich, über Jesus im Koran und in der Bibel zu reden. Sagte ich, das ist für die Insider, nicht für außen. Nein, sagten die, das muss raus, die müssen hören. Gut, habe ich gesagt, ihr seid verantwortlich, wenn was kommt. Und ich habe dann eine Stunde lang gepredigt und Vortrag gehalten. Und dann zum Schluss kam eine Frau auf mich zu und sagte, ich war Muslimin, Katechetin, ich habe Islam unterrichtet in den Schulen. Und ich habe dann unterrichtet, dass der Sohn der Maria wiederkommt, wie der Muslim glaubt, und dass er den Antichristen tötet. Und da kam mir das in den Kopf, wieso kommt dieser sanftmütige Jesus, der nie ein Schwert in die Hand genommen hat und soll den Antichristen töten? Das ist doch eine unmögliche Geschichte, warum kommt nicht Mohammed? Und die Frau wurde ganz aufgeregt, wie soll ich das meinen Kindern beibringen, dass Jesus von Allah gesandt wird und nicht Mohammed, um das Weltgericht einzuleiten. Und dann sagte sie, ja, wenn der Jesus kommt, und ich bin nicht darauf vorbereitet, dann müsste ich ja mindestens wissen, was er für Lehren gegeben hat und was er will und was ich tun muss. Und sie hat angefangen, das Evangelium zu lesen. Und heute ist sie Katechetin für Jesus. Nun unterrichtet sie die Geschichte von Jesus. Aber diese islamische Geschichte, die sie aufgenommen haben von den Christen, dass Jesus wiederkommt, hat sie so aufgeregt, dass sie versuchte, Jesus zu verstehen und vom Evangelium überwunden wurde. Oder ein ähnlicher Fall passierte mit einer Räubergruppe oder einer Bande, würde man vielleicht sagen, die Überfälle machte und Leute ausraubte und die gefördert waren. Aber ein Teilnehmer an einer Konferenz, die wir dort in Jaffa durchführten, hat Bücher mitgenommen in Indonesisch von unseren Traktate und hat sie verteilt und hat auch dem Räuberhäuptling da ein Buch gegeben. Und das traf ihn. Und zwar war das die Geschichte eines Muslims aus Indien, der das Herz-Jesu-Büchlein in die Hände bekam, von dem katholischen Priester, und das Gosner übernommen hatte, dass das Herz normal voll ist mit unwahrscheinlichen Geistern, nicht eine Schlange und ein Schwein und alles andere. Und dann kam der Engel des Herrn und dann wurde es Licht und die Biester flohen. Und diese Geschichte, die dann endete damit, dass der junge Mann gerettet wurde und in Abrahams Schoß getragen wurde, hat diesen Räuberhäuptling zutiefst getroffen, die Bilder mehr als der Text. Er hat mehr verlangt, mehr Bücher verlangt, Bibeln verlangt. Er wurde gläubig und hat sein ganzes Team evangelisiert und die missionierten. Und der muslimische Prediger oder Scheich oder wie man sagt, war außer sich, als er sagte, als er Verbrecher war, das war eine schlimme Sache, aber jetzt seid ihr Christen geworden, das ist ja noch schlimmer. Ihr hört sofort auf oder ich muss gegen euch einen Feldzug starten. Worauf der junge Häuptling sagte, wissen Sie was, wir machen einen Kompromiss. Ich gebe Ihnen alle Bücher, die ich habe, und Sie lesen sie durch und Sie sagen mir, welche dieser Bücher ich verteilen kann und welche ich verbrennen muss. Gut, gib her. Der nahm den ganzen Stapel mit und predigte nach 3 Monaten in der Moschee über Jesus. Wir sind die Hälfte des Dorfes, sind Christen geworden. Das habe ich aber nicht von diesem Räuberhäuptling gehört, sondern von einem Missionar einer anderen Gruppe, der uns das erzählte, ob wir das noch nicht wüssten, dass ja nun Jesus wirkt. Wir waren eingeladen worden, an einer christlichen Universität zu unterrichten. Die hatten auch eine physikalische Abteilung und eine wissenschaftliche, alles mögliche, riesen Audienzsaal und so weiter. Und ich sollte auch über Jesus im Koran reden und verschiedene andere Dinge. Und ich fragte den Übersetzer, das war der Dean selber, der wollte sicher sein, dass ich nichts Falsches sagte. Ja, und jetzt haben Sie hier so 600-700 Leute. Wie viele sind da Muslime, wie viele sind Christen, wie viele waren Muslime? Ja, er sagte, die meisten sind Christen und wir haben etwa unter denen 300-400 ehemalige Muslime, die Christen geworden sind. Und einige hundert studieren Theologie. Ich sagte, das gibt es doch nicht. Doch, natürlich, wir taufen jedes Jahr etwa 1000 Muslime. Ich sagte, Das ist ein Märchen, das kann gar nicht sein. Der sagte, doch, wir haben das ganz einfach so gemacht. Bei uns kriegt keiner ein Diplom, also ein Abschluss für Theologie, wie etwa ein MMD oder sowas ähnlich, bis er eine Gemeinde gegründet hat aus Muslimen. Und die laufen, sagt er, die rennen, die machen alles, damit sie mindestens 12 Muslime zu Jesus führen. Und siehe da, wir taufen jedes Jahr 1000. Also mir ging das nicht runter. Ich sagte dann, aber das heißt, dass das ein oberflächliches Christentum ist. Da sagt er, das mag sein, aber sie verlieren ihre Sippe. Sie werden enteignet. Sie müssen fliehen. Ihre Angehörigen würden sie töten. Und insofern ist der Islam real, weil hier Jesus gepredigt wird. Dann fragte ich, ja, wie lange machen Sie denn das schon? Ja, sagte er, ja, das sind etwa 12 Jahre. Wir haben etwa 13.000 Muslime getauft. Das gibt es. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die alle bekehrt sind oder ob die alle in der Bibel gegründet sind. Ich kann nur sagen, die haben zugehört. Man hätte eine Nadel fallen lassen, gehört, wenn sie gefallen wäre. Und habe nachher uns die Bücher aus der Hand gerissen. Und für solche Leute machen wir jetzt Internetprogramme, Homepages, damit die verschiedenen Gruppen in ihrem verschiedenen Grad der geistlichen Reife geistliches Futter bekommen können. Denn wir können ja als Ausländer in dieser Bewegung der Reformation des Islams nicht immer auftauchen, sondern müssen im Hintergrund bleiben und trotzdem das Evangelium hineintragen. Nun, es sieht auch ganz anders in Indonesien aus. In den Molukken, das ist eine Inselgruppe, lebten relativ viele Christen aus der Zeit der Holländer, die Indonesien als Kolonialmacht beherrschten. Und diese Molukken waren fähige und kämpferische Leute. Als die Muslime kamen und ihre Kirchen verbrennen wollten, haben sie zurückgeschossen. Und es kam zu heftigen Gefechten und es gab etwa 3000 tote Muslime. Das bedeutet nun Rache. Das bedeutet nun Landfriedensbruch. Und so wurde in ganz Indonesien eine Armee zusammengetrommelt und die wurden auf Schiffe und auf Flugzeuge hineingepumpt und die haben die Molukken überrannt. Und dabei gab es viele tote Christen. Und nicht wenige wurden gekreuzigt. Denn im Koran steht Landfriedensbruch, das hat verschiedene Möglichkeiten der Strafe. Entweder werden die Hände und Füße wechselseitig abgehackt, also eine Hand und ein Fuß, oder gekreuzigt, oder getötet, oder wenn er ein Ausländer ist, des Landes verwiesen. Das wurde ausgeübt. Obwohl der Islam die Kreuzigung Christi leugnet, wurden viele Kirchenälteste oder Pfarrer, die nicht Muslime wurden, gekreuzigt und Frauen vergewaltigt oder beschnitten, zwangsbeschnitten, damit sie als Muslime gelten. So können wir sehen, dass in Indonesien mitten in der Islamisierung des Landes Jesus wirkt, Jesus handelt, Jesus beruft, Jesus segnet, Jesus rettet. Gott sei Dank. Aber die Gemeinde muss sich aufs Leiden vorbereiten. Sie muss damit rechnen, dass ihre Existenz, besonders wenn bekannt wird, dass das ehemalige Muslime sind, auf die schwarze Liste kommt und diejenigen Gemeinden angegriffen, verbannt oder getötet oder die Einzelnen getötet werden. Sie brauchen Fürbitte. Lassen Sie uns weitergehen nach Bangladesch. Bangladesch ist auch so ein Land, das aus allen Nähten platzt. Man sagt, das sind etwa 120 oder 130, vielleicht 160 Millionen, niemand weiß es. Es gibt keine Volkszählung. Da wimmelt es von Menschen, also wie Ameisen im Markt oder an den Schiffslandestellen. Das ist unwahrscheinlich. Dort gibt es eine ganze Reihe von Missionaren von Amerika, von Südkorea, auch von Deutschland. Die Liebenzeller haben dort verschiedene Leute. Aber sie wirken meistens unter den Hindus, unter den wenigen Hindus im Lande, und haben keine Erlaubnis, unter Muslimen zu wirken, mit Ausnahme einiger weniger Einzelnen. Wir kamen in eine Bibelschule. Diese Bibelschule war die einfachste Bibelschule, die ich kennenlernte. Ein Raum, 4 Meter auf 4 Meter, quer durch eine Schnur, da hingen die Wäsche drüber, die getrocknet, gewaschen und getrocknet wurde, und unten auf Bambusmatten saßen die Studenten. Ich sagte, wer unterrichtet euch denn? Die guckten mich groß an. Natürlich, Paulus, Petrus und Johannes. Aha, so. Und wie unterrichten sie euch denn? Ja, nun, wir lesen die Briefe, wir lesen die Evangelien, und wenn wir etwas finden, was besonders interessant ist, das lernen wir auswendig, und wenn wir etwas finden, was eine Sensation ist, dann gehen wir auf die Straße und reden mit den Leuten und sagen, das müsst ihr wissen, das ist ja unwahrscheinlich, das müsst ihr kennenlernen. Ja, und dann diskutieren die Leute, oder da gibt es handfeste Raufereien, und na, dann gehen sie wieder rein, wenn sie nicht mehr die Antwort wissen, und suchen weiter. Eine missionsbezogene Bibelschule, wo keine Lehrer da sind, weil keine Lehrer erlaubt sind. Nun, ich habe die Einzelnen gefragt, wie kommst du zu Jesus, wie war das bei dir? Nun, einer sagte, ich war in einer jungen Männergruppe und ein amerikanischer Missionar hat uns das Evangelium bezeugt und ich wurde gläubig und der Missionar sagte, Jesus hat euch das ewige Leben geschenkt. Und jetzt geht heim und sagt eurem Vater, eurer Mutter, dass das ewige Leben auch in sie hineinkommen soll. Und der junge Mann, der einer von diesen Studenten, hieß Nur al-Alam, der ging nach Hause und sagte zu seinem Vater, Papa, Jesus hat mir das ewige Leben gegeben. Dann sagte der Vater, wer hat dir was gegeben? Ja, und dann war er klug geworden, der Sohn der Maria, denn das Wort Jesus kommt im Koran nicht vor. Der Sohn der Maria hat mir seinen Geist, sein Leben gegeben. Darauf der Vater die älteren Söhne herbeirief und sagte, bring den Bambus. Und er sagte, die haben mich geschlagen, bis sie müde wurden. Dann kam der Vater und sagte, ist der böse Geist dieses ewige Leben jetzt raus aus dir? Worauf der Junge sagte, das ist ewig, das geht nicht mehr raus, das ist immer drin. Worauf der Vater sagte, bring die Messer. Und sie rissen ihm die Kleider von Leibe und schlitzten ihm die Haut auf, von oben bis unten mit Kreuzen. Und dann kam der Vater und sagte, bist du jetzt gerettet? Worauf er sagte, und wenn ich sterbe, ich lebe, aber du, wenn du nicht dieses ewige Leben empfängst, dann wirst du sterben. Worauf der Vater sagte, jetzt bringt Salz und Pfeffer und reibt ihn ein von oben bis unten. Und er schrie und die weinten, denn sie wollten ihn ja retten von diesem Geist, dieses Christus. Dann haben sie ihn liegen lassen, konnten nicht mehr weitermachen. Und er konnte später hinaus in den Ganges und sich etwas waschen. und hat einen Stocherkahn genommen bei Nacht und fuhr hinauf in das Haus des Missionars und hat bei dem versucht anzuklopfen. Da gibt's ja keinen Strom und so weiter nachts. Und der macht er auf und kriegt einen Schock und sah diesen blutüberströmten jungen Mann und sagte: Mensch, das ist gefährlich, die sind bestimmt hinter dir her. Geh weg, sonst verbrennen sie mein Haus und meine kleine Kirche. Und geh mal dort rüber, so etwa 2 Kilometer weiter, dort ist ein Gemeindeglied, klopf an, die nehmen dich bestimmt auf. Und er musste alleine in die Nacht hinaus. Aber ich fand ihn dort in der Bibelschule. Man könnte stundenlang jetzt über Bangladesch reden, aber das ist nur ein Beispiel, wie nun Jesus solche jungen Leute nimmt und zum Zeugnis setzt. Aber wir haben ihnen beigebracht, nicht so, denn sonst werden sie alle von den eigenen Angehörigen getötet, um der Sippenehre willen. Wir gehen nach Indien. Indien ist ja eines der größten Länder der Erde, hat in der Zwischenzeit über 1 Milliarde. In Delhi gibt es eine Bevölkerungsuhr. Alle weniger als 1 Sekunde macht es immer tak, 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 wird wieder einer dazu geboren. Und etwa 12% der Bewohner Indiens sind Muslime. Dort ist Mission relativ leicht, weil die Hindus den Muslimen nicht gut gesinnt sind und so die Muslime in der Minderheit sind. Das aber schuf, dass sie umso fanatischer werden in ihren Zirkeln und sich eine Ghetto-Situation gebildet hat, dass sie zusammenhalten wie die Kletten. Und da war nun ein junger Mann, der hat auch Jesus kennengelernt und wurde gläubig und sein Vater hat ihn geschlagen und mit einer Kette gebunden und an die Wand geworfen, dass er eine Rückgratverkrümmung hatte. Er müsste eigentlich schon lange tot sein, aber Jesus erhält ihn. Er ist ein geistlicher Vater für, ja, ich glaube, hunderte von Muslimen geworden, die er zu Jesus führte. Nun sagten die Muslime, wir können nichts gegen ihn ausrichten, wir müssen ihn moralisch tot machen. Sie hatten schon versucht, ihn zu töten, aber sein Hund hatte ihn gerettet. Und so haben sie sich ausgedacht, gegen ihn Lügen zu ersinnen und Prozesse anzustrengen und falsche Zeugen aufzustellen. Unter anderem wurde eine Frau von ihrem Mann gezwungen, zu sagen, dass sie schwanger sei von diesem Mann. Und so hieß es, dieser Priester oder dieser Zeuge hat eine Frau vergewaltigt. Und 13 Prozesse musste er durchstehen. Und 13 Prozesse wurden im Detail vor dem Gericht diskutiert und geprüft. Und er wurde in allen Fällen freigesprochen. Im Falle dieser Schwangerschaft wurde durch einen Test nachgewiesen, dass der Vater, dass der Mann dieser Frau der Vater des Kindes war und der Muslim-Konvertit nichts zu tun hatte. Aber Sie müssen wissen, dass ein Muslim das Recht hat, im Heiligen Krieg zu lügen. Lüge ist keine Sünde im Islam. Lüge zwischen Muslimen ist nicht erlaubt, aber Lüge zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen ist erlaubt. Sie können selbst Glauben heucheln, wenn sie dabei Muslime bleiben. Die Lüge ist eine legale Waffe. Ein Muslim hat das Recht, in 4 Fällen zu lügen. Das erste im Umgang mit Nicht-Muslimen. Zweitens, wenn 2 Muslime miteinander versöhnt werden. Drittens, der Mann seinen Frauen gegenüber und die Frau ihrem Mann gegenüber. Eine Gesellschaft, die nicht auf Wahrheit aufgebaut ist. Selbst Schwüre, die die Zukunft betreffen, können wieder gelöst werden. Selbst ein Schwur ist keine Garantie für die Wahrheit. Wer mit Muslimen lebt, muss immer damit rechnen, dass er angelogen oder reingelegt wird, im Handel oder irgendwie. Und gleichzeitig, die Liebe Christi hofft alles, duldet alles, glaubt alles, die Liebe Christi hört nimmer auf. Man bekommt ein schizophrenes Gefühl. Man muss auf der einen Seite alles glauben und auf der anderen Seite immer erwarten, dass man betrogen wird. Das ist die Situation in dieser Religion. Mit anderen Worten, Sie haben versucht, mit Lügen diesen Mann moralisch kaputt zu machen. Aber der Herr hat ihn gerechtfertigt, ganz legal. Durch 3 Jahre lang wurden Zeugen verhört. Alle Vorwürfe haben sich als Lüge erwiesen. Die Missionsgesellschaft, bei der er angestellt war, hat ihn entlassen, weil der Mann belastet war. Der war wirklich ein Problem, denn die ganze Bevölkerung war in Aufruhr geraten. Und so haben nun einige kleine Gruppen versucht, ihn zu unterstützen. Und er ist wieder voll im Dienst und hat das Haus voll mit Konvertiten, die fliehen mussten. Seine Frau kocht täglich für 10 oder 12 Leute, die bei ihm in der Wohnung Schutz gesucht haben. Das ist in Südindien, in Kerala. Jetzt gehen wir nach Nordindien, nach Delhi. Wir bekamen einen Brief und er sagte, 9 muslimische Prediger, Scheichs, sind Christen geworden. Sie haben sich Jesus zugewandt und haben um die Taufe gebeten. Die können alle Arabisch. Jetzt baten sie uns, komm doch und haltet ein Seminar, damit wir wirklich wissen, was diese Leute denken. Und überwindet den Islam in ihnen, denn sie wollen ja nun Jesus nachfolgen. Wir stehen im Augenblick vor der Frage, ob wir im Herbst dorthin fliegen sollen, um irgendwo in einer abgeschiedenen Möglichkeit ein solches Seminar durchzuführen. Aber stell dich vor, 9 führende Muslime, die den Koran auswendig kennen, haben sich dem Evangelium zugewandt. Ist das nun echt? Ist das nicht echt? Ist das eine Bekehrung? Wenn die in der Moschee selber von Jesus reden, dann müsste man das klären und vertiefen und den Jesus befestigen. Und so beten wir darum, ob das nun der Wille Jesu ist, dass das geschieht. Wir haben zwar das Fahrgeld noch nicht, aber wir müssen solche Dinge einfach in die Hände Jesu legen. Wir gehen weiter nach Pakistan. Pakistan ist ja ein verhältnismäßig junges Land. Es ist erst 1947 entstanden. Gandhi und Jinnah haben miteinander gegen die Engländer gekämpft, um das Königreich Indien unabhängig zu machen. Und nach der Unabhängigkeit haben sich die Hindus von den Muslimen getrennt und es entstanden Pakistan und Bangladesch als islamische Staaten und Indien als ein hinduistischer Staat. In Pakistan wohnen wie in Bangladesch etwa 130, 140, vielleicht 150 Millionen Muslime. Die Muslime in Pakistan sind technisch weitergebildet und können mehr denken wie in Bangladesch. Und deshalb hat der Islam auch radikale Gruppen, die nicht die Mehrheit bilden, aber alle haben Angst vor ihnen. Jesus hat einen dieser radikalen Männer für sich gewonnen, in einem langen Prozess. Und der war so radikal, dass er hinging und sagte, ich will meinen Pass ändern und in meinem Pass muss die Religionszugehörigkeit Muslim ausgestrichen werden und muss eingesetzt werden, Christ. Das bedeutet rein theoretisch das Todesurteil. Aber er sagte, wenn ich Christ bin, will ich ganzer Christ sein und nicht heucheln, dass ich dem Pass nach Muslim bin, aber dem Zeugnis nach Christ. Und so gab es natürlich einen Aufruhr und er wurde beobachtet und verfolgt. Und da er eine Stärke hat, die eine Schwäche ist, nämlich er weiß nicht, was Angst heißt, ist es einer der Männer, der in die unmöglichsten Situationen hineingeht und Jesus bezeugt. Das hat nicht lange auf sich warten lassen. Sie haben ihn gefangen genommen, ungeschlagen. Und man musste Lösegeld zahlen, um ihn wieder freizukriegen. Und er kam raus und machte weiter. Daraufhin haben sie seinen Vater getötet, seine Mutter getötet, Schwester, Bruder getötet, um ihn zu zwingen, wieder zurückzukommen zum Islam. Als das auch nicht half, haben sie ihn, ja, das kann man beinahe nicht sagen, haben sie ihn überfallen und vor seinen Augen seine Frau durch alle diese Männer vergewaltigen lassen und ihr Kleinkind genauso vergewaltigt, bis es starb, um ihn zu zwingen, zurückzukommen, weil sie seinen Namen schändlich machten. Er ist dann untergetaucht und der Herr hat ihnen einen Sohn geschenkt, der im Krankenhaus zur Welt kam. Als sie dann aus dem Krankenhaus entlassen wurden und das Kind mitnahmen und es aufwickelten, dann war es eine Tochter. Der Sohn war ausgetauscht worden. Wie soll ein Christ einen Sohn haben und ein Muslim eine Tochter? Das ist ein Irrtum. Und so haben sie ihm den Sohn geraubt und ihm eine Tochter untergeschoben. Er aber macht weiter und verkündigt im Internet. Er bat uns, kommt und haltet eine Schulung. Und wir haben mit Gottes Hilfe in Karachi in einem Hinterhof eine Schulung durchgeführt. Aber er hat natürlich Lautsprecher wieder dort gehabt. Ich sagte, wer dort, stell doch die Dinger ab. Und da musste Musik her. Und er hat etwa 80 solche Leute zusammengekriegt. Junge Pakistanis, die an Jesus glaubten. Und wir konnten sie dort schulen. Und es war uns nicht wohl bei dieser Geschichte. Aber wir wollten ihn nicht alleine lassen. Und man darf nicht in ihnen den Eindruck erwecken, dass die Europäer Angst haben vor dem Tod. Und man muss einfach mit ihnen gehen, um sie zu bremsen. Manchmal ist das Missionsauto so, dass die Einheimischen Vollgas geben und wir Vollbremsung. Sie wissen ja, ein Auto, wo das gleichzeitig geschieht, das reißt den Motor. So müssen wir bremsen, weil die Einheimischen viel mehr im Angriff sind als wir. Wir waren weg. Einen Tag später kam die Untergrundorganisation und hat sein Haus durchlöchert mit Maschinengewehrgaben. Er und seine Frau und diese Mädchen, die sie hatten, lagen auf dem Boden und über ihnen zerfetzten die Kugeln, die Möbel und so weiter. Im Augenblick ist er im Krankenhaus, weil er gefoltert wurde. Er ist über und über mit blutunterlaufenen, ich weiß nicht, wie man das sagt, Stellen behaftet, der blühe blau und grün und alles Mögliche. Wir wissen nicht, warum sie ihn noch nicht getötet haben. Er lebt immer noch. Manchmal sagt er, weil ihr für uns betet, haben wir eine Engelwache. Sie hassen uns wie Gift, aber wir verkündigen weiter. Lassen Sie uns weitergehen. Wir hatten das Vorrecht, in Zentralasien jetzt einige Seminare durchzuführen, denn nach dem Zusammenbruch der UdSSR sind die islamischen Staaten wie Württemberg, Baden und so weiter, die Kleinstaaten, selbstständig geworden. So waren wir in Kasachstan und in Kirgisistan jetzt im Mai. Wir hatten schon vor Jahren die Gelegenheit gehabt, dort zu wirken mit Mesoud, der ja auch hier im Mutterhaus zu Hause war. Diesmal konnte er nicht mitgehen, aber wir waren alleine dort und stellten fest, dass auch dort versucht wird, die Muslime zu reformieren, dass sie gute, fanatische Muslime werden, aber gleichzeitig die russischen und die deutschen Christen, Volksdeutschen, Christen versuchen, Muslime zu missionieren. Vor 10 Jahren waren es nur Einzelne. Heute fanden wir Gemeinden, wo die Hälfte bereits Einheimische geben oder gepredigt. Und dort ein Gottesdienst, der dauert immer 2, 2,5 Stunden. Erst eine Predigt, eine ordentliche Predigt, nicht bloß 20 Minuten, mindestens eine Stunde. Dann wird gesungen, dann kommen die Fragen. Kleine Zettel kommen mit Fragen zu der Predigt. Und dann muss man antworten. Und da gibt es schwierige Antworten. Da sagte eine Frau, hat einen Zettel geschrieben, mein Mann ist ein Trinker. Und er hat mich noch nicht entlassen. Und jetzt hat er mir gesagt, ich höre auf, Wodka zu trinken, wenn du nicht mehr in die Gemeinde gehst. Was soll ich jetzt tun? Worauf wir alle gebetet haben, dass der Herr diesen Menschen zu sich zieht und er selber in die Gemeinde kommt. Aber das sind Fragen, die aus dem Leben kommen. Das sind keine theoretischen Fragen. Oder wir trafen einen Pferdezüchter, der sagte, zu mir kam ein muslimischer Missionar, entweder aus Afghanistan oder aus dem Iran. Der sagte, ich habe gehört, du warst Muslim, das bist du, und bist jetzt Christ geworden. Das kommt sicher daher, dass du den Islam nicht gekannt hast. Wenn du den Islam gekannt hättest, wärst du nicht Christ geworden. Deshalb komm zu mir, ich gebe dir Unterricht, dann kannst du wieder Muslim werden. Nee, sagte der Pferdezüchter. Ich habe Jesus kennengelernt. Der hat mir gegeben, was ich brauche zum Leben und zum Sterben. Ich bleibe Christ. Nee, sagte der Missionar, der Islamische, dann muss ich dich töten lassen. Die Scharia verlangt den Tod eines jeden Muslims, der Christ wird. Aber ich liebe dich. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Du komm wieder zurück und bekenne den islamischen Glauben und alles ist in Ordnung. Der Mann blieb fest und ist auch heute noch fest. So könnten wir jetzt von diesen Reisen und Diensten vieles berichten. Unwahrscheinlich, Jesus wirkt. Ganze Gemeinden von Kirgisen sind entstanden. Sie sind vielleicht nicht tief im Wort Gottes gegründet, aber sie fangen an zu bohren und zu fragen. Und sie baten uns, Bücher zu übersetzen und zu drucken. Das ist jetzt, hat jetzt angefangen. Aber nicht, jetzt kommen die Druckkosten, die sind dort auch nicht viel billiger wie bei uns. Aber die Gemeinde muss aufs Leiden vorbereitet werden. Wenn dort solche Gemeinden entstehen, dann kommt irgendwann mal die Gegenbewegung des Islams und die müssen dann stehen, dass sie in Jesu Namen bereit sind zu leiden und wenn es sein muss, auch zu sterben. Lass uns weitergehen. Nach Syrien oder nach dem Irak und in den Libanon. Im Irak sind ja nun die USA auf die Nase gefallen. Sie meinten immer, das Hauptproblem sei Saddam. Das Hauptproblem war nicht Saddam Hussein, sondern das Hauptproblem sind die Schiiten. 60% des Iraks sind Schiiten. Fanatische Gotteskämpfer wie im Iran, die wollen doch keine Demokratie. Die wollen einen Gottesstaat wie im Iran. Und so fängt jetzt der Guerillakrieg an. Denn die Muslime müssen darum kämpfen, dass die Scharia eingeführt wird. Und die Amerikaner träumen von einer Demokratie. Ich hatte einige Jahre lang die Möglichkeit, in Jordanien an Bibelschulen Islam und Mission zu unterrichten. Und dort haben wir eine ganze Reihe von irakischen Offizieren und Mannschaften kennengelernt, die geflohen waren und in Bibelschulen Unterschlupf suchten und es in Kauf nahmen, in der Bibel unterrichtet zu werden, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Und siehe da, eine ganze Reihe sind bewusste Christen und Evangelisten und Pastoren geworden. Und einer ging jetzt zurück und arbeitet als Evangelist. Er wird von Eusebia unterstützt und hat aber ein Problem. Seine Familie und die Kinder sind noch in Jordanien. Jetzt hat Jordanien den Vorhang, den eisernen Vorhang runtergelassen. Kein Jordanier kann rein oder raus. Und er kann nicht mehr zu seiner Familie und die Familie kann nicht mehr zu ihm. Jetzt beten wir darum, dass er nicht das Land verlassen muss, den Irak, sondern die Familie wieder zu ihm kommen kann, um dort Gemeinde aufzubauen und zu stärken. Wir freuen uns, dass wir vor dem Krieg der USA etwa 12.000 arabische Bibeln ins Land hineinbringen konnten und verteilen konnten unter den verschiedenen Kirchen, sodass genügend Wort Gottes im Lande vorhanden ist. Die Leute aber haben Hunger. Gerade die Christen aus Mosul etwa sind weitgehend vertrieben worden von den Kurden. Sie haben nichts mehr. Sie haben alles verloren. Und Arbeit gibt es sowieso noch nicht. Insofern brauchen sie einfach Brot und Wasser zum Überleben. Es gibt keine Arbeit und es gibt keine Verdienstmöglichkeit. Die katholische Kirche kümmert sich um die Chaldäer und die orthodoxe kümmert sich um die Syrianis. Aber um die vielleicht 2.000 bis 3.000 Evangelischen kümmert sich niemand. Und hier wird man gefordert. Man kann nicht bloß die Bibel bringen und den Leuten knurrt der Magen und sie haben wirklich keine Möglichkeit, einen Verdienst zu bekommen. Dann wird man herausgefordert, wie Jesus, der die 5.000 in der Wüste speiste. In Syrien hatten wir ein eigenartiges Erlebnis, dass ein syrischer Pastor, der mehrere Male schon im Gefängnis war, in die USA auswanderte und dort eine Schriften- und Radiomission aufbaute. Als seine Mutter todkrank wurde, ging er zurück, um die Mutter noch einmal zu sehen. Aber sein Name war im Computer, deshalb wurde er geschnappt und er wurde eingesperrt und verhört. Er hatte aber Verbindungen. Sein Onkel war früher Chef des Geheimdienstes, jetzt pensioniert. Und seine Verwandten haben den Onkel benachrichtigt, geht doch zu dem neuen Chef vom Geheimdienst und macht ihm klar, dass er den wieder rauslässt. Und er ging zu ihm und sagte, der Mann, den er da hat, der ist kein Revolutionär, der hat keine politischen Absichten. Das ist ein wiedergeborener Christ, der will evangelisieren. Und dann sagte der neue Geheimdienstchef etwas, was uns die Ohren klingeln ließ. Ja, hat er gesagt, wenn diese Leute wiedergeboren werden, dann waren sie vorher Wölfe und werden wie Schafe. Wir beobachten 300 von ihnen und haben keine Probleme mit ihnen. Bei den Muslimen ist anders. Wenn die wiedergeboren werden im Sinne des Islams, erneuert werden, dann werden die normalen, freundlichen Menschen Wölfe. Und wir haben die größten Probleme. Kein Mensch wusste, dass es 300 Muslime gibt, die Christen geworden waren, die nicht bekannt sind mit Namen. Der Geheimdienst kennt sie. So ein Wunder. In einem Land, wo Mission verboten ist, hat der Herr Möglichkeiten, immer noch Menschen herauszurufen. Wir haben dann verschiedene Erfahrungswerte bekommen, wer wie wo war's. Man hat dann gesucht und da stimmt, der Herr wirkt auf Wegen, die wir gar nicht für möglich halten. Wir selber wohnen im Libanon mit Gottes Hilfe. Meine Frau und ich sind 1955 das erste Mal ausgereist und konnten 1996 nach unserer zweiten Pension wieder ausreisen und sind nun seit 7 Jahren dort. Und der Herr hat uns ein Team von freiwilligen Helfern gegeben, sodass wir Bücher in Arabisch herausbringen, Traktate, Internetseiten und hat ein Verteilteam geschenkt in Gefängnissen, in Buchmessen, in verschiedenen Möglichkeiten, sodass das Wort läuft. In Englisch hat er uns eine kleine Bibelschule im Fernbriefkurssystem ermöglicht. Die wird allerdings jetzt von Deutschland ausgesandt, aber das Material ist im Libanon entstanden, wo etwa 2.000 Pastoren, Evangelisten, Ingenieure oder andere Berufe mitmachen, ehemalige Muslime. um geschult zu werden, mit Muslimen über Jesus zu reden. Und wir sehen, das sind etwa 52 Länder, aus denen sie schreiben, die Menschen, die Einheimischen, sind in einer ungeheuren Spannung, weil sie merken, dass der Islam angreift. Wo immer der Islam heute ist, ist er im Angriff und will die Scharia einführen. Und sie suchen Antworten, und sie suchen Wege und sie warten darauf, dass man ihnen hilft. Und wir können nun etwas helfen, weil wir Arabisch reden und schreiben. Und von daher können wir ihnen sagen, was steht im Koran, was steht in der Bibel, was ist die Antwort und wie müsst ihr reagieren und wo könnt ihr die Schwachstellen im Islam finden. Aber wir danken Jesus, dass er nun so ein Mitarbeiterteam zusammenbrachte, die zum Teil unentgeltlich, zum Teil stundenweise mit uns arbeiten und wir dort, ja nun, Sie entschuldigen das Wort, als Munitionsfabrik geistliche Literatur herstellen können, die durch viele Radiosender geht und Internet und verteilt wird und in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Wer Arabisch von Ihnen kann, kann draußen etwas mitnehmen. Wer Englisch kann, das ist ja sowieso bloß ein schwäbischer Dialekt, der kann sich dort etwas mitnehmen. Oder Französisch, das ist die Nachbarschaft. Sie können sich also mit Material versorgen, wenn Sie Menschen kennen, die solches mit Material brauchen, dass Sie wissen, wie kann man Muslimen von Jesus sagen, ohne dass der Rollladen sofort heruntergeht. Wir hoffen, dass wir am 25. September wieder ausreisen können und noch einmal die Aufenthaltsgenehmigung bekommen, denn auch im Libanon ist der Islam im Angriff und hat jetzt einen unserer Mitarbeiter am 6. Mai durch eine Bombe in die Luft gesprengt und zerrissen. Es hat uns sehr getroffen, da das ein lieber Bruder war, ehemaliger Moslem aus Jordanien, der eine Bibelschule durchlaufen hatte. Aber niemand wollte ihn anstellen und niemand gab ihm eine Aufenthaltsgenehmigung außerhalb des Landes, obwohl er mehrfach von der eigenen Familie mit dem Tod bedroht worden war. Er ist mit dem Herrn, aber er hat geholfen, uns Schriften zu entwickeln und einiges, was draußen liegt, trägt seine Handschrift. Wenn wir nach Israel gehen, dann gibt es in Israel natürlich zwei verschiedene Gruppen. Das sind Palästinenser und Juden. Es gibt freundliche Palästinenser und es gibt freundliche Juden. Es gibt fanatische Palästinenser und fanatische Juden. Wo nun in Israel fanatische orthodoxe Juden die Mehrheit sind, haben es ehemalige Juden, die Christen geworden sind, nicht leicht. Sie werden verfolgt wie im Islam. Und von den Moslems her habe ich ja schon Ähnliches gesagt. Wir kennen einige ehemalige Juden, die Christen geworden sind. Einer in Tiberias, das war ein Schweizer, der musste aus der Schweiz ausreisen, weil damals gesagt wurde, hau ab, du Christenschwein, hau ab, du Judensohn, Entschuldigung. Und er ging dann zur Armee und später in Kibbutz und war Christ geworden. Und dann wurde er aus dem Kibbutz hinausgeworfen, weil sie zu ihm sagten, hau ab, du Christenschwein. Und er fand dann in einem Hospiz als Gärtner eine Arbeit. Und dieses christliche Hospiz musste ihn entlassen, weil die Behörde das Hospiz in die Zange nahm und keine Baugenehmigung, keine Arbeitsgenehmigung und nichts mehr gab, bis dieser Mann entlassen wurde. Sie sollen nicht mehr arbeiten und nicht mehr essen und trinken können, wenn sie Christen werden. Und so muss eine ganze Reihe dieser Brüder und Schwestern unterstützt werden, dass sie überleben, weil sie keine Arbeit finden und nur Unterschlupf finden bei Freunden, die nicht darüber reden, dass sie bei ihnen unterkommen. Das ist nicht in ganz Israel so. Nur dort, wo die Orthodoxen eine Mehrheit sind und wo die Organisation Yad Le'achim, also die Hand des Bruders, mit eiserner Faust nach allen greift, die das Judentum verlassen. Die Oberrabbiner Israels haben einen Gesetzeswurf eingereicht, Weihnachten 1989, dass jeder Israeli, dass jeder Jude, der Sympathie mit Jesus von Nazareth hegt, sein Immigrationsrecht verlieren soll. Die messianischen Juden haben deshalb mehrere Gebetswochenende durchgeführt, dass dieses Damoklesschwert nicht falle. Die Lesung, der Gesetzesentwurf ist in der dritten Lesung im Parlament durch, aber ist noch nicht verabschiedet worden, weil es vielleicht viele Dollar kosten könnte, die von den USA noch hereinfließen. Aber der Gesetzesentwurf als solcher ist gestartet und ist eine Wiederholung des Beschlusses vom Sanhedrin von Jabne, der sagte, dass jeder Jude, der Christ wird, kein Israeli mehr sein kann, weil er gegen das erste Gebot verstoße, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diese traumhafte Idee von den drei monotheistischen Religionen, da lachen die Hühner im Nahen Osten. Kein Moslem und kein Jude wird die Christen als eine monotheistische Religion ansehen, sondern wer Christ wird, gilt als ein Abgefallener und wird schuldig. Die Brüder bitten uns, dass wir mit ihnen beten, dass sie diese Anfechtung durchhalten können. Aber auch gerade unter den Juden läuft die Mission stark. Und besonders die Russen, die nach dem Zerbruch der UdSSR eingesickert sind, haben viele auch das Evangelium mitgebracht. Und so gibt es heute mindestens 40 Gemeinden, Hauskreisgemeinden oder größere Gemeinden mit etwa 4.000, andere sagen 5.000 Gliedern, die verschiedenartige dogmatische Grundlagen haben. Die einen mehr gesetzesorientiert, die anderen mehr auf die Gnade orientiert, aber sie existieren als messianische Juden. Und von daher darf man sagen, der Leib Christi lebt in Israel und er braucht unsere Fürbitte und unsere Opfer. Ähnliches kann man aber auch von den Palästinensern sagen. Die Zahl der Fragenden nach Frieden nimmt zu. Und ich kenne einen Evangelisten, der setzt immer wieder eine Annonce in die Zeitung. Etwa, willst du wissen, dass die Bibel nicht gefälscht wurde, dann sind wir bereit, dir ein Buch zuzuschicken. Oder willst du wissen, dass der Sohn der Maria göttliche Vollmacht hat, dann sind wir bereit, dir zu antworten. Und er zahlt in islamischen Magazinen diese Annonce und kriegt für jede Annonce etwa 300 Briefe von Muslimen, die mehr wissen wollen. Das zeigt, es ist ein Hunger da nach Frieden, nach Evangelium, nach Antwort. Er kann nicht viel reisen, weil die Erlaubnis zum Reisen nicht gegeben ist, aber er wirkt. Und wie ich heute gehört habe, soll jetzt kürzlich ein Evangelist im Gaza-Streifen, weil er Traktate verteidigte, gevierteilt worden sein. Das ist durchaus möglich, ich kann aber nicht bestätigen, ob das wahr ist. Ich kann aber bestätigen, dass wir in Bajala eine Konferenz hielten und dort Schüler vom Gaza-Streifen hatten, Oberschüler, Und das waren Christen, aktive Christen. Und ich sagte, ja, sag mal, wie macht ihr denn das? Müsst ihr jetzt auch Steine werfen auf die Israelis? Nein, 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 sagten sie. Wir dürfen gar keine Steine werfen. Wir werden bewacht und gemästet wie die heiligen Kühe. Ja, wieso? Ja, wir spenden Blut. Muslime spenden nicht gerne Blut, weil sie denken, im Blut liegt die Seele. Und wenn sie Blut spenden, würde ihre Seele verloren gehen. Nun geben die Christen ihr Blut. Deshalb werden sie behütet wie heilige Kühe. Denn das ist die Chance. Und die bekommen extra Ration und extra Zulage. Bloß einer sagte, ja, das ist unsere Mission. Jetzt ist christliches Blut in muslimischen Adern. Die müssen sich ja jetzt bekehren. Aber ich habe noch nichts gesehen. Aber wir wollen doch glauben und beten, dass das Blut Kraft hat. Das Blut der Christen. Denn Jesus hat verschiedene Wege zur Mission. Auch Wege, die man nicht so ohne weiteres bejahen kann. Aber es ist eine Bewegung da, darum geht's. Nicht nur der Islam ist in Bewegung, sondern auch Jesus und sein Volk ist in Bewegung. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir Ihnen noch gerne stundenlang berichten von Ägypten und von Algerien und von Marokko und Nigerien und all diesen anderen Ländern. Unwahrscheinlich, was Jesus tut. Ich habe vorgestern einen Bruder gesehen, der war ganz neu in Algerien. Der sagte, in Algerien hat es ein geistliches Erdbeben gegeben. So sage ich, wie sieht denn das aus? Er sagte, dadurch, dass die Muslime versuchten, das liberale Algerien zu reformieren und Gewalt anwandten und Massaker durchführten, dass halbe Dörfer und Schulen getötet wurden, gab es eine solche Abscheu gegen den Islam, dass viele sagten, wenn der Islam so ist, wollen wir keine Muslime mehr sein. Und es haben sich Hauskreise, Zellen gebildet, Gemeinden gebildet und einzelne Evangelisten, ehemalige Algerier, die von Frankreich zurückkamen, wurden als Pastoren registriert, offiziell anerkannt. Sie haben anerkannte Gemeinden. Er sagte, wir haben vor 80 hier und 50 dort geredet und konnten ihnen von Jesus sagen. Vor 10, 15 Jahren war es noch so, da hatten wir einzelne Algerier bei unseren Konferenzen in Spanien und die sagten, sing doch nicht so laut. Da sagten wir, warum sollen wir nicht laut singen? Ja, sagten sie, wenn wir singen, machen wir die Läden zu und singen leise, denn das darf ja niemand hören, dass hier Christen zusammenkommen. Heute sind die Gemeinden registriert, anerkannt von der Regierung. Das ist unwahrscheinlich, was in Algerien als Reaktion auf die Massaker geschehen ist. Aber was ich schon von Indonesien und anderen sagte, diese jungen einheimischen Gemeinden werden nach menschlichem Ermessen durch die Verfolgung gehen, werden durchs Leiden gehen. Sie brauchen Vertiefung, sie brauchen Vollkornbrot, sie brauchen Kraftreserven. Deshalb etwa diese Schriften, die wir in Französisch auf dem Tisch liegen haben oder in Arabisch zur Verfügung stellen. Hier muss ich nun leider abbrechen, weil ich versprochen habe, nach 1,25 Stunden Schluss zu machen. Wir wollen das nun so gestalten, dass wir miteinander beten und dann eine Pause von 10 Minuten machen. Wer nach Hause gehen will, hat volle Freiheit dazu. Wer aber dann noch Fragen stellen möchte, auch über die politischen oder die anderen Hintergründe, der kann das tun und wir sind gerne bereit, auf alle Fragen einzugehen. Ach ja, das hätte ich wieder vergessen. Da nun der normale Mensch das, was er hört, wieder vergisst, bieten wir Ihnen diese Dinge schriftlich an. Wenn man sich fragt nach einer Predigt, wie viel Prozent weißt du noch von der Predigt? Naja, 5%, 10%, 15%, manche 20%. So ist es auch bei einem Vortrag. Weil man schnell wieder vergisst und in der schnelllebigen Zeit vieles verliert. Deshalb bringen wir Ihnen das schriftlich. Wer also mit Muslimen über Jesus reden will, dem haben wir hier einen kompletten Kurs Antworten auf alle entscheidenden Fragen im Islam, auf die Knackpunkte, wo der Muslim gegen das Evangelium eingestellt ist. Draußen können Sie das erwerben, wenn Sie das interessiert. Kostet 15 Euro. Dann, das ist in Deutsch, nicht in Französisch oder Englisch. Dann, wenn Sie das Gesetz des Islams kennenlernen wollen, so steht dieses weiße Cover zur Verfügung. Dort sind die 500 Verse im Koran, die das Rückgrat der Scharia bilden, abgedruckt und systematisiert, sodass Sie wissen, warum muss der Muslim im Heiligen Krieg töten? Was sind die Strafen im Rechtsbereich des Islams? Die Stellung der Frau, das Gebet oder was muss ein Mann, der mit Muslimen einen Geschäftsvertrag abschließt, wissen? Das ist dieses weiße Kuvert, das draußen liegt. Wer nun gerne über die politischen Dinge Bescheid wissen will, Jerusalem oder die Integration der Muslime in Deutschland, der kann dieses braune Heft, dieses braune Kuvert sich erwerben. Das kostet nur 5 Euro, während diese beiden 15 kosten. Und dann haben wir noch etwas für die Dickbrettlesbohrer, falls Sie dieses Fremdwort nicht kennen. Das heißt, wer ein dickes Brett hat und das durchbohrt, muss lange draufdrücken, bis durchgeht. Wir haben Ihnen eine Konkordanz in Form einer CD-ROM. Die gesamte Bibel in Deutsch und in Englisch, die King James. Und den ganzen Koran in Deutsch und in Englisch. Wer also mehr wissen will, kann nach Bibel und Koran stellen und nach einzelnen Worten suchen und sich alles geben lassen, was er braucht. Wenn man das ausdruckt, gibt das allein vom Koran her, gibt das vom Bibel und Koran her 14.000 Seiten DIN A4. Das kann nur der Computer, das kann man nicht drucken. Also wer eine solche komplette Konkordanz will, in einem Computer mit Betriebssystem 98 oder besser, der kann das draußen erwerben. Sie kriegen das um nur 15 Euro. Wem das alles nicht gefällt, dem haben wir nur noch einige Bücher mitgebracht. Auslegung zur Offenbarung, der Band 4, Kapitel 10 bis 12, der Band 5, Kapitel 16 bis 13 bis 16 und das Kapitel 7, 17 bis 19 steht zur Verfügung. Das heißt, dein Reich komme und das heißt der Antichrist und Gottes Lamm und das ist die Hure Babylon und die Anbetung Gottes. Das ist letzte Woche ganz neu von der Druckerei gekommen. Jedes Buch nur 5 Euro. Sollen wir mit Gebet abschließen? Dein Reich komme und dein Heilswille geschehe bei uns, um uns und in der ganzen Welt, besonders unter Muslimen und in Israel. Wir glauben, dass dein Reich kommt und möchten es sehen und Zeugen sein, der Verwirklichung deines vollendeten Heils. Und wir danken dir, dass wir immer wieder etwas sehen dürfen von dem, was du tust, von Indonesien bis Marokko und von Samarkand bis in die Tiefen Afrikas. Wir danken dir, Herr, dass dein Reich kommt. Hilf uns, dass wir wach werden und begreifen,
dass wir auch in Deutschland mitten im Heiligen Krieg drinstehen und es gar nicht begreifen. Herr, hilf, dass jeder von uns seinen Teil an der Verantwortung übernimmt, damit wir im Glauben und im Beten, im Danken und im Opfern mitwirken, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Wir befehlen dir alle an, über die wir geredet haben, nimm sie unter deinen Schutz, vergib ihre Schuld und sei du eine Wache um sie herum, dass sie erfahren, du bist der lebendige Herr und Heiland, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.